strange because it's come to an end on a day where we felt that our performance deserved a win. But let's give credit to Watford for their few chances. They took them all. And maybe made one or two mistakes defensively. They took advantage of that. But overall, we put a decent performance in and our run comes to an end. It's very sad.
Was derzeit beim FC Arsenal passiert. Und damit herzlich willkommen zu Episode 20 vom German Gunners Podcast. Wie immer mit Christian und Felix an den Leitungen. Episode 20, ein weiterer Krisenpodcast. In der Liga haben wir ja schon geschwächelt und mit dem Aus im FA Cup dann die letzte Chance auf den Titel leichtfertig verspielt. Und auch in der Champions League sind wir völlig unerwartet nicht mehr dabei. Darüber wird zu reden und diskutieren sein. Aber wir werfen natürlich auch einen Blick nach vorne. Am Samstag geht es in den Goodison Park zum schwierigen Auswärtsspiel beim FC Everton. Und wenn ich von wir spreche, dann natürlich immer auch mit Christian. Guten Abend, du bist zu Hause krank, wie geht es?
Ja, guten Abend. Es geht so mittelprächtig, also wahrscheinlich genau den Arsenal-Stand derzeit. Also von daher, aber alles für den Club, ne? Von daher müssen wir einfach mal durch heute.
Genau, du hast dich aufgerafft für den Verein. Das ist mehr Engagement, als ich von Theo Walcott in den letzten Wochen gesehen habe, würde ich mal sagen.
Ja, das Niveau, das konnte ich selbst ich nicht heute unterbieten. Das ist einfach schrecklich. Also auch gestern wieder, was er nach seiner Einwechslung da geleistet hat. Meine Güte. Und dann ist er heute auch noch von Roy Hodgson in die Nationalmannschaft berufen worden.
Völlig zu Recht, natürlich.
Weiß man, wo es mit England im Sturm steht. Das ist unfassbar.
Gut, darüber wollen wir natürlich ganz ausführlich gleich sprechen. All das, was sich in der letzten Woche ereignet hat mit dem jämmerlichen Aus im FA Cup und dem gestrigen Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona und wie gesagt auch einen Blick vorauswerfen auf das Spiel am Samstag, bevor dann erstmal glücklicherweise vielleicht Länderspielpause ist und wir zwei Wochen kein FC Arsenal über die Flimmerkiste verfolgen können. Ja, zu Beginn vielleicht ein paar Statistiken der Arsenal-Krise, auch wenn es einige im Verein und auch einige Fans immer noch nicht so recht wahrhaben wollen, dass es durchaus eine schwierige Episode ist, die der Verein gerade durchmacht. Ich habe mal ein Best-of mitgebracht, was ich rausgesucht habe. Vielleicht das Eindrucksvollste ist, dass wir nur 4 Siege aus den letzten 15 Spielen geholt haben, dabei 20 Tore geschossen, was an sich schon wert ist, der jetzt gar nicht so gut ist. Aber wenn man dann auch noch feststellt, dass wir 20 Gegentore bekommen haben, macht es die Situation umso dramatischer. In den letzten 8 Heimspielen haben wir 147 Torschüsse produziert. Kann man eigentlich nicht meckern, aber auch nur 6 Tore geschossen. Und insgesamt auch nur 2 Siege aus den letzten 8 Heimspielen. Und durchschnittlich brauchen wir derzeit 25 Torschüsse für einen Treffer im Heimspiel. Und das sind natürlich Zahlen, die im Endeffekt Bände sprechen, die deutlich machen, dass derzeit sowohl defensiv als auch offensiv ganz vieles nicht funktioniert. Und dann bleibt natürlich vielleicht gleich zu Beginn die Frage, Christian, gibt es noch Hoffnung? Es gibt natürlich immer Hoffnung, aber an was könntest du Hoffnung festmachen für den Saisonendspurt, außer dass wir jetzt nur noch in einem Wettbewerb vertreten sind?
Ja, das ist wahrscheinlich vielleicht die einzige Strohhalm, an dem man sich so ein bisschen hängen kann, aufgrund fehlender Mehrfachbelastungen jetzt. Aber ansonsten haben wir es wirklich in allen Bereichen, ob Liga, Pokal, Champions League war sowieso jetzt nicht so mein Fokus, aber haben es weggeschenkt. Im Endeffekt, also außerhalb der Champions League, aber im Pokal gegen Watford zu Hause, in der Liga, mit noch so vielen Punkten Vorsprung zu Beginn des Jahres. Das ist wirklich bitter. Und die Krise ist wirklich eine, die jetzt, glaube ich, auch in den nächsten Wochen und Monaten übergreifend auf die nächste Saison eine ganz entscheidende sein wird, in welche Richtung man sich bewegt. Mit dem Verein an sich kann man es schaffen, eine Strukturänderung hinzubekommen, unabhängig jetzt mal von der Frage, die wir sicherlich auch noch diskutieren werden, ob mit oder ohne Wenger. Und kann man schaffen, auch daraus hinaus Spieler wie Özil, Alexis, von dem Kaliber zu halten und auch weiter anzuziehen. Und ganz wichtig dafür wäre natürlich dann eben auch, dass man die Champions League erreicht, dass man dort wieder vertreten ist. Das ist jetzt das Minimalziel und das muss irgendwie jetzt gerettet werden, ohne in den freien Fall zu gelangen.
Ja, wir können einige Punkte, die du gerade angesprochen hast, sicherlich gleich nochmal vertiefen. Ja, im Endeffekt, wir stehen vor 9 Spielen noch in der Liga, wenn ich richtig gezählt habe, und da sind noch 27 Punkte zu holen. Wenn die Saison irgendwie versöhnlich enden soll, sollte man da schon 24 bis 25 Zähler holen. Es sind etliche Heimspiele noch dabei, es sind auch etliche Spiele gegen jetzt Teams aus der unteren Tabellenhälfte bei der Gelegenheit, falls es nicht mitbekommen wurde, das Nachholspiel gegen West Brom ist terminiert auf Donnerstagabend um 20.45 Uhr. Könnt ihr jetzt gehässig sein und sagen, ja, wir üben schon mal Donnerstagabendspiele, ist allerdings allein der TV-Präsenz in Großbritannien geschuldet, dass das Spiel auf den Donnerstagabend gerutscht ist. Ja, also 9 Spiele, 27 Punkte. Man könnte meinen, da sind jetzt noch genug Gelegenheiten dabei, um in der Liga Dritter oder Vierter zu werden. Dritter wäre natürlich ideal und das müsste eigentlich auch im Endeffekt das Ziel sein, was der Verein jetzt in den letzten 2 Monaten in der Liga zumindest noch erreichen sollte. Dazu kommt natürlich bei all den negativen Statistiken, die ich gerade schon vorgetragen habe, auch, dass wir wieder doch recht viele Verletzte angehäuft haben. Bei der Gelegenheit ein kurzes Update. Ramsey, 4 bis 6 Wochen heißt es ja offiziell. Mal abwarten, aber der wird auch vor Mitte April nicht wieder dabei sein. Von Wiltshire und Cazorla hat man jetzt gar nichts gehört, Christian, mehr, aber eigentlich müssten die jetzt doch wieder zurückkehren ins Team.
Ja, aber Cazorla war ja einmal dieser ganz kurze Aufreger, den er dann über, ich glaube, Twitter selber dementiert hat, dass er einen Rückschlag gehalten hätte, aber da war dann irgendwie so Anfang April, 1. April irgendwie im Gespräch, von daher gehe ich mal davon aus, dass er relativ schnell jetzt wieder zur Mannschaft stoßen wird. Bei Jack Wilshere weiß ich nicht, also da habe ich aufgehört, irgendwie Wasserstandsmeldungen mir durchzulesen, weil das nie funktioniert und das ist auch immer von ein paar Wochen, über Monate, über Jahre dasselbe gewesen ist mit ihm. Von daher, wenn er auf dem Platz steht und dann tatsächlich aufläuft, dann nehme ich das so an, aber vorher braucht man sich da, glaube ich, keine Gedanken drüber zu machen.
Ja, leider wahrscheinlich. Bei Cech wird es sicherlich Anfang April sein und Flamini ist noch nicht ganz so sicher, wird sicherlich auch eine, ja, 1-2 Wochen fehlen oder so. Schien jetzt keine dramatische Verletzung zu sein gestern, wobei man der Gelegenheit auch später nochmal diskutieren könnte, warum er überhaupt gespielt hat. Aber das ist etwas, was wir später noch vertiefen wollen. Ja, ich würde vorschlagen, wir blicken ganz kurz auf die letzten beiden Spiele mal zurück. Wir müssen das gar nicht en Detail machen, auch aus dem Barcelona-Spiel lässt sich jetzt gar nicht so viel mitnehmen oder vielleicht doch. Deswegen lass uns doch ganz kurz auf Watford und Barcelona zurückblicken. Fangen wir mit dem FA Cup-Spiel an, das aus meiner Sicht die deutlich schlimmere Enttäuschung war. Und ja, das war ein weiterer Nackenschlag, wenn man sich anguckt, welche Teams noch dabei sind. Jetzt mit Crystal Palace, mit Everton, mit Manchester United und oder West Ham und jetzt eben mit Watford, war das eigentlich mit Ausnahme von den Red Devils ja ein Teilnehmerfeld, wo ich sagen würde, da haben wir gute Chancen, den Titel zu holen, aber dazu hätten wir gegen Watford gewinnen müssen, haben wir nicht. Ja, wie hast du das Spiel erlebt? Wie war dein Eindruck vom Team und wie waren deine Reaktionen nach der Niederlage?
Ja, das Team ist momentan einfach ja, verunsichert ist, ich weiß nicht, ob es reine Verunsicherung ist, aber es passt wenig zusammen. Es ist oftmals von der Spielanlage nicht optimal. Es ist von der Bewegung abseits des Balls nicht optimal. Das hat man auch in der ersten Halbzeit gegen Watford gesehen. Da hatten wir zwar durch Özil 2, 3 gute Chancen vorbereitet, die auch hätten in einem Fall, glaube ich, durch Campbell auch durchaus zum Tor führen müssen. Hat es dann aber im Endeffekt nachher nicht, was auch momentan einfach so ein bisschen das Problem ist. Und ja, die ganze Kreativität ist aber einfach nicht da. Also man bewegt sich wenig, man fordert den Gegner wenig. Watford war von der Aufstellung her vorhersehbar. Also sie spielen so, wie sie ja auch gegen uns gespielt haben, mit den Defensivreihen schon die ganze Saison vorne mit den beiden Brechern drin, die jetzt aber bei allem Respekt fußballerisch keine Schwergewichte sind und auch technisch oder anderweitig sicherlich nicht zu der Creme de la Creme gehören. Und das sind aber momentan diese ganz leichten und simplen Dinge, die schon ausreichen, um gegen Arsenal zu gewinnen oder auch gut auszusehen. Und auch dieser Fear-Factor ist auch nicht da. Also die Mannschaften kommen ins Emirates oder spielen gegen Arsenal und haben aber nicht das Gefühl, das könnte heute Druck auf den Kessel geben, sondern gehen wirklich da mit einer Selbstverständlichkeit rein, dass sie das Ding gewinnen, was auch in einigen Kommentaren von Watford-Spielern nach dem Spiel nochmal deutlich geworden ist. Und das ist einfach so ein bisschen die Problematik und das Dilemma, in dem sich die Mannschaft befindet. Und wenn man jetzt nach der ersten Halbzeit noch sagen konnte, okay, ein paar Chancen haben wir kreiert, war es in der zweiten Halbzeit einfach eine Katastrophe. Das frühe Gegentor ist natürlich nie optimal, klar, aber wie schlecht verteidigt war das? Also den Bewegungs- und Drehradius des Watford-Stürmers, also der ist ja größer als ein LKW. Und und beim 2-0 auch, der spielt natürlich oder schießt natürlich dann einen Sonntagsschuss ab, aber wie lange, ich habe es auch im Beitrag geschrieben, wie lange hat er gewunken, bis er dann irgendwann mal der andere Mitspieler ihn gesehen hat und gedacht hat, oh, der ist ja ganz frei, was eine Überraschung, ja, dann kriegt er mal den Ball. Gut, dann trifft er ihn natürlich optimal, keine Frage, muss dann auch erstmal passieren. Aber alleine diese Option, so frei sich dort zu bewegen, ist einfach nur schlecht. Und dann im Endeffekt nachher innerhalb von den letzten 10 Minuten aufzuwachen, dann so zu spielen, wie man hätte von Minute 1 spielen müssen, den Anschluss Treffer zu machen und dann eigentlich die Krone aufgesetzt, den absoluten 90%, 100%igen Fallback dann nicht zu machen, war wieder so typisch einfach. Und es war sinnbildlich für die Leistungen der letzten Wochen, für den kontinuierlichen Abbau in allen Wettbewerben, in allen Spielen und einfach diesen Selbstzerstörungsknopf zu drücken. Und Watford war schlichtweg das Paradebeispiel dafür.
Genau, also ich fand die erste Halbzeit jetzt auch nicht so schlecht, wie sie in der Nachbetrachtung vielleicht teilweise auch gemacht wurde. Es gibt viele Mannschaften, die sich schwer tun gegen Gegner, die tief stehen und die mit zwei Abwehrreihen eigentlich verteidigen und wirklich auch nur ein bis zwei offensive Spieler hatten, die hin und wieder dann mal ganz gut angelaufen sind. Und auch es gab ja auch mal ein paar Gelegenheiten, wo Watford ein bisschen höher gestanden hat, teilweise sogar Pressing gespielt hat. Da haben wir uns auch nur mühsam rausbewegt und rausgespielt. Und es sind viele Kleinigkeiten derzeit, wie du richtig sagst. Es waren ja Chancen da, auch in der ersten Halbzeit, aber dann musst du die halt gegen so einen tiefstehenden Gegner dann auch machen. Und dann läuft es halt mit einer 1-0-Führung sehr viel anders, als wenn du sehr lange mit diesem 0-0 spielst. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, wenn du schon kein Tor machst oder es sehr lange und mühselig ist, diesen Abwehrriegel zu knacken, dann musst du halt irgendwie verhindern, Gegentore zu bekommen. Und auch das schaffen wir derzeit nicht. Die Gegentore, die wir kassieren, sind viel zu einfach. Wenn man sieht, dass bei der Führung von Watford, das war ein Einwurf fast an unserer Eckfahne, den wir dann generell als Team nicht gut verteidigen. Unerklärlich eigentlich. Und dann sind das natürlich auch viele Puzzleteile, die dafür sorgen, dass so ein Spiel dann halt auch im Endeffekt verdient verloren geht, weil, und da war ich eigentlich am meisten enttäuscht, die Reaktion nach dem Rückstand und auch generell in der zweiten Halbzeit einfach nicht so war, wie man es eigentlich von einem Team mit den Spielern erwarten könnte. Du hast richtig gesagt, es gab dann diese letzten 10 Minuten, auch mit dem Dreierwechsel, den Wenger dann vorgenommen hat, was ja auch irgendwie nur einmal in 20 Jahren passiert. Nochmal ein bisschen Dynamik und da geriet dann Watford auch mal ein bisschen unter Druck, also dass die wirklich am Schwimmen waren, dass die sich nicht befreien konnten, etwas, was wir über die 80 Minuten vorher ja nie geschafft haben. Und dann hätte man natürlich völlig zu Recht auch, du hast es angemerkt, noch den Ausgleich machen können für so ein Replay, aber klar, selbst das passt derzeit nicht wirklich und dann sind es halt die vielen Puzzleteile, die dafür sorgen, dass wir wenn man die 90 Minuten betrachtet, in dem Sinne dann verdient ausgeschieden sind, weil Watford clever verteidigt hat und die wenigen Chancen, das waren halt dann nur zwei, aber die haben beide relativ gut genutzt mit dem Tor und dann ja haben die einfach eine Qualität gehabt, die wir an dem Sonntagnachmittag nicht gehabt haben. Was natürlich im Endeffekt schlecht ist, weil, das hatte ich ja schon zu Beginn gesagt, die Chancen auf das Triple im FA Cup ziemlich gut waren. Lass uns einzelne Leistungen nochmal kurz durchgehen, beziehungsweise ich wollte nur den Hinweis geben, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, dass Welbeck eigentlich in dem Spiel schon gut gewesen ist, in dem Spiel gegen Watford in den letzten 12, 13 Minuten. Wenger ja nach dem Spiel gesagt hat, dass er aus gesundheitlichen Gründen ihn leider nicht von Anfang an bringen konnte und auch nicht länger hätte spielen lassen können. Iwobi auch. Allerdings der Einzige, von dem man gar nichts gesehen hat nach seiner Einwechslung, war Walcott.
Ja, also
man hat gesehen, also auch Welbeck und Özil, das hat super geklappt. Iwobi sehr viel Spielfreude und so, aber Walcott war nicht zu sehen. Also wir haben wieder mit 10 gespielt in den letzten 10 Minuten eigentlich.
Ja, definitiv. Also Welbeck auch jetzt gestern gegen Barcelona wirklich richtig, richtig gut. Mit viel Energie, mit viel Pace nach vorne. Und wir hatten es ja im letzten Podcast auch schon mal gesagt, diese Präsenz, die er nach vorne bringt, diese Gefahr auch kombiniert mit der Schnelligkeit, die er hat, ist einfach um Klassen besser als das, was Walcott anbieten kann. Und auch Iwobi, insbesondere gestern im Nou Camp, wirklich Respekt, was er gespielt hat, muss ich wirklich sagen, sehr erfrischend.
Erstes Champions-League-Spiel von ja, Beginn an.
Dann gleich im Nou Camp, das ist schon wirklich gut. Und er hat sich wirklich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Also da kann man, das kann man auch ganz anders angehen. Aber das hat er wirklich gut gemacht. Und Walcott ist einfach, es kommt einfach nichts. Also auch gestern, er hat sich auch nicht angeboten. Also er läuft immer so im freien Raum irgendwie, aber so als ob er tatsächlich eigentlich nicht auf dem Platz wäre. Also das ist faszinierend, wie er es schafft, sich selber so gut zu verstecken, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass er auch Pässe so wirklich nicht bekommen kann. Also das ist faszinierend, wie er diese Spielweise perfektioniert hat. Und es ist traurig, weil wir dadurch natürlich Optionen beraubt werden. Da hätte man lieber, weiß nicht, Joe Campbell einwechseln können gestern. Das hätte wahrscheinlich mehr gebracht.
Wurde ja viel diskutiert gestern, wo wir jetzt schon beim Barcelona-Spiel sind. Diese offensive Reihe mit Iwobi, Özil, Alexis und Welbeck. War das jetzt ein Zeichen dafür, dass die Leistungen von denen in den letzten Wochen einfach ein bisschen besser waren? Oder war das doch wieder so eine Art, ja, Rotation von Wenger, dass er Walcott, Campbell und Giroud draußen gelassen hat, auch mit Hinblick auf das Spiel am Samstag gegen Everton? Wie würdest du das interpretieren? Oder war das jetzt mit Iwobi auch so eine Belohnung für die guten Leistungen oder eher Eintagsfliege?
Es ist ganz schwer. Also ich hatte bei der Aufstellung erst dann auch ja noch kurz geschrieben, dass irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch ist in jegliche Richtung. Also man hatte irgendwie zwei Varianten. Entweder ich schone komplett oder ich gehe all in. Und das war, die Aufstellung war irgendwie so ein Mix aus beidem. Aber wieder so typisch Wenger einfach. Aber die Kombination der vier da vorne hat mir wirklich gestern sehr, sehr gut gefallen. Und wenn es nach mir ginge, würde ich die Variante für Everton auch nehmen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es nicht zwingend so kommen wird, weil ich glaube, Wenger nicht so den Mut hat, das auch so weiter durchzuziehen und das quasi so als Anführungsstrichen Denkzettel weiter so voranzutreiben. Vielleicht ist es aber auch gerade die Situation, in der er sich befindet, dass er sagt, okay, jetzt brauche ich irgendwelche Maßnahmen, die vielleicht nach draußen ein bisschen drastischer wirken, um das Ganze jetzt irgendwie rumzureißen, ist auch eine Option. Ist, glaube ich, ganz schwer einzuschätzen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Iwobi nicht von Beginn an im größeren Park aufläuft, sondern vielleicht eher Campbell an seiner Stelle.
Dann lass uns doch ganz kurz auf das Spiel gestern noch zurückblicken. Ich war sehr einverstanden mit der ersten Halbzeit. Ich war eigentlich auch, also es wäre übertrieben zu sagen, ich war einverstanden mit den 90 Minuten, weil wir haben 3-1 verloren. sagen wir mal so, ich hatte eher Schlimmeres befürchtet. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass Barcelona auch nur so hoch gesprungen ist, wie es musste. Aber eine Qualität, die wir in letzter Zeit immer so ein bisschen haben missen lassen, zumindest Einsatz, Kampfbereitschaft, Laufbereitschaft, die war zumindest schon wieder vorhanden. Jetzt kann man sagen, die müsste eigentlich immer vorhanden sein. Aber ich denke, das war aus der Hinsicht schon wieder ein Schritt nach vorne gestern, die Leistung. Die generellen Probleme bleiben natürlich, dass wir zu viele defensive Fehler machen vor dem 0-1 Koscielny und dass wir unsere Chancen weiterhin nicht nutzen. Wir hatten etliche gute. Der Özil-Schuss könnte eigentlich auch aufs Tor gehen. Alexis mit dem Kopfball in der ersten Halbzeit. Das sind so die Kleinigkeiten, die dann auch wieder halt gefehlt haben. Und wenn du dann eventuell 2-1 in Führung gehst, könnte das Spiel vielleicht auch einen Tick anders laufen, aber so weit sind wir, glaube ich, derzeit noch nicht. Und dann merkt man auch, dass das Selbstvertrauen und auch das Selbstverständnis noch nicht so hundertprozentig da ist. Liegt auch daran, glaube ich, dass jetzt in der Innenverteidigung auch sehr viel gewechselt und rotiert wurde. Also die Pärchen konnten sich nicht mehr so richtig einspielen. Gerade Koscielny Mertesacker, die eigentlich so die letzte Saison fast immer zusammen gespielt haben, wurden in den letzten Wochen und Monaten doch häufiger auseinandergerissen. Und das merkt man einfach.
Ja, das merkt man in jedem Fall. Also sicher muss man festhalten, dass Barcelona in jedem Zeitpunkt des Spiels in der Lage war, die Geschwindigkeit anzuziehen und das Ganze für sich zu entscheiden. Ich glaube, da sollten wir uns nichts vormachen. Trotzdem sehe ich das auch so, wie du das gerade schon gesagt hast, dass man mit der Leistung eigentlich zufrieden sein kann. Insofern war es meiner Meinung nach besser als das, was man erwarten durfte oder konnte, weil man ja eigentlich schon so ein bisschen drauf gepolt war, wie viele fangen wir uns jetzt. Aber dass wir im Endeffekt nachher so gut eigentlich mitgespielt haben, auch offensiv viel Barcelona abverlangt haben. Und ich auch glaube, dass Enrique nach dem 2-1 von Suarez den Jubel nicht ganz umsonst so euphorisch hat ausfallen lassen, zeigt schon, dass wir durchaus da Potenzial auch nach vorne hatten und auch unsere Leistung dann da auch ganz gut abgerufen haben. Und das war vielleicht auch eine wichtige Sache, einfach zu sagen, gut, wir gehen jetzt dahin, auch wenn wir keine großen Chancen auf Weiterkommen haben und Barcelona sicherlich ein Klassenunterschied ist. Aber dass wir einfach gucken, dass wir unsere Leistung abrufen, so gut wie möglich, dass wir wieder ein bisschen in Rhythmus kommen, dass wir mit Blick auf den Rest der Spielzeit, die wir uns einfach verkorkst haben, aber irgendwie wieder versuchen, in irgendeinen Rhythmus zu kommen und irgendwas Positives zu generieren. Und das war eigentlich das, was für mich an dem Spiel gestern so ein bisschen herausgestochen hat. Hinzu kommen natürlich neben, wie gesagt, der Leistung von Ibobi, die wir vorhin schon angesprochen haben, auch eine ganz schöne und gute Leistung von El Nini, die ja auch mit dem Distanzschuss dann und seinem Treffer eben auch gekrönt hat. Also das sind so Sachen, die für mich dann wichtiger sind als das Ergebnis, weil dass wir da draus gehen, war eigentlich sehr klar. Ich meine, wenn Welbeck da kurz nach dem Ausgleich die 2-1-Führung macht, wo Mascherano sich noch mit allem, was er hatte, reinwirft, dann kann das Ding nochmal kippen, klar, keine Frage. Aber bei realistischer Betrachtung war Barcelona immer in der Lage, das Ganze auch nochmal auf einem höheren Level zu entscheiden.
Ja, ich würde in die Lobeshymnen für El Nini einstimmen wollen. Hat mir auch gut gefallen, sowohl defensiv als auch offensiv, eben im Rahmen der Möglichkeiten und von dem, was man erwarten konnte. In der Abwesenheit von Ramsey jetzt sicherlich eine gute Alternative auf der Sechserposition und auch eine Entwicklung, mit der man jetzt vielleicht auch so nicht rechnen konnte, weil die Einsätze ja nicht so häufig stattgefunden haben für ihn, wenn Ramsey dabei war. Aber dadurch, dass jetzt Ramsey eben verletzt ist, wird er weitere Einsatzzeit bekommen, kriegt ein bisschen Rhythmus, kann sich an die Premier League gewöhnen. Und ich glaube, so als erstes Fazit der 2 Monate, die er jetzt fast da ist, auf alle Fälle sehr vielversprechend, auch in solch großen Spielen findet sich, glaube ich, ganz gut ein. Und ja gut, man muss jetzt abwarten, aber ich denke, der Transfer ist nicht der schlechteste. Ich glaube, da haben wir einen ganz guten Fang mitgemacht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also was ich gut finde, und das konnte man auch gestern wieder sehen, aber auch gegen Watford, ist, dass er eigentlich immer versucht, sich abseits vom Ball anzubieten. Das, was wir oft eben nicht machen in letzter Zeit, sondern sehr statisch irgendwie sind, versucht er eben durch Laufen auf dem Spielfeld wieder anbieten, neue Passwege eröffnen, versucht er einfach ein bisschen zu forcieren. Und das ist eine gute Sache. Und er spielt auch meistens immer einen sicheren Pass. Also er macht nicht so diese Risikopässe, die wir oft auch mal im Mittelfeld mal sehen von anderen Spielern. Von daher ist es vielleicht noch ein ganz gutes Element, daneben zu haben. Und ja, wie gesagt, da kann man wirklich, glaube ich, nicht meckern bisher. Das ist eine gute Entwicklung, und auch gestern auf dem Niveau gegen Barcelona im Kampf, war eine gute Leistung.
Ich würde gerne noch David Ospina kurz hervorheben wollen, jetzt nicht unbedingt wegen der Leistung gestern, trotzdem die eine Parade in der ersten Halbzeit war sensationell gut, aber auch generell, weil wir ihn ja häufig kritisiert haben, und wenn wir gleich noch ein kurzes Fazit unserer Champions-League-Saison ziehen, erinnern wir uns wahrscheinlich auch wieder zurück an die ersten beiden Spiele gegen Zagreb und Piräus, wo er fernab von Gut und Böse gehalten hat. Aber jetzt die letzten Spiele gegen Tottenham, auch gegen Watford und gegen Barcelona hat er mir außerordentlich gut gefallen. Ich weiß gar nicht, vielleicht muss ich sogar meine etwas eher negativ geprägte Sicht auf ihn als Torwart ein bisschen revidieren, weil die letzten 3-4 Spiele, die er gemacht hat von ihm, die waren alle super, und er ist ein exzellenter Torhüter eigentlich. Ich glaube, er muss einfach nur häufiger spielen.
Ja, also sagen wir mal so, an ihm hat es den letzten Wochen seit der Cech-Verletzung nicht gelegen. Also er war eigentlich immer präsent, auf der Linie ist er ja schon immer ein guter Torwart gewesen, aber auch so hat er wenig Fehler gemacht, und hoffen wir, dass das jetzt auch so weitergeht. Also da kann man wirklich sagen, dass wir durch die Verletzung von Cech jetzt nicht zwingend insofern geschwächt worden sind, dass wir die Ergebnisse, die wir eingefahren haben, leider deswegen eingefahren hätten. Und ist eben die Frage, klar, wenn man als Torwart lange nicht spielt, ist es oftmals dann auch so ein Problem, wieder reinzukommen, den Rhythmus zu finden, die Abstimmung mit den Abwehrspielern. Dann kommt noch hinzu, was du gerade gesagt hast, dass vielleicht nicht immer dann auch die Viererkette davor so oft zusammengespielt hat, sondern auseinandergezogen worden ist. Also das sind natürlich viele Faktoren, die dann ineinander greifen. Und wenn er dann zumindest als Konstante jetzt ein paar Spiele immer regelmäßig dann hinten drin steht, kriegt er wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Rhythmus rein in sein Spiel und hat sein Leistungsniveau dann auch ein bisschen nach oben geschraubt. Und das ist, kommt uns zugute und bleibt auch noch so, hoffentlich bis Cech zurückkehrt.
Dann lass uns doch ein ganz kurzes Fazit der Champions-League-Saison ziehen, bevor wir eine kurze Pause machen. Ja, wir sind im Achtelfinale wieder ausgeschieden, wie die vergangenen Jahre vorher auch, entweder gegen Bayern oder gegen Barcelona. Mit Ausnahme von Monaco, immer auch gegen den dann Sieger der Champions League. In diese Situation bringen wir uns natürlich selbst, dadurch, dass wir nur Zweiter in der Gruppenphase werden, weil wir etliche Spiele da verlieren und vor allen Dingen, was diese Saison angeht, auch nicht professionell angegangen sind mit der Auswärtsniederlage in Zagreb und der Heimniederlage gegen Piräus. Wenn du einen Schlussstrich ziehen würdest unter diese Champions-League-Saison, wie fällt dein Fazit aus und was wünschst du dir oder was würdest du ändern für die neue Saison? Vorausgesetzt, wir kommen wieder in die Champions-League, wovon wir mal ausgehen.
Ja, genau, das setzen wir jetzt mal stillschweigend voraus. Es war von Höhen und Tiefen gespickte Spielzeit in der Champions League. Diesen wirklich verkorksten Start, der sich dann nachher noch in einen Lauf mit einem völlig getimten Ergebnis nachher in unserem letzten Spiel dann in die K.O.-Phase dann mündete als kleines Bonus. Eigentlich wieder so typisch Arsenal, irgendwie vorne verbockt, hinten heraus noch irgendwie gedreht und am Ende nachher dann leider an einer Mannschaft gescheitert, die einfach derzeit nicht zu bezwingen ist. Und Ja, man muss einfach schauen, dass man zum einen die Sache professioneller in der Sicht angeht, was du auch schon gesagt hast, dass man solche Spiele wie gegen Zagreb und Piräus gleich zu Beginn nicht auf die leichte Schulter nimmt. Da muss man sofort präsent sein. Gerade die ersten Spiele sind dann Spiele, wo vermeintlich leichte Gegner noch wirklich brennen. Und da muss man einfach da sein. Und zum Zweiten hat uns die Spielzeit auch wieder gezeigt, dass wir mehr Spieler von höherem internationalen Niveau benötigen. Also klar hätten wir locker auch so die Spiele gegen Zagreb oder Piräus gewinnen müssen mit dem, was wir haben, keine Frage. Aber wenn man sagt, man möchte in der Champions League irgendwann mal wieder irgendwie Richtung Finale streben oder zumindest mal mehr als Achtelfinale schaffen, dann muss man einfach an Qualität nachlegen. Es ist simpel, aber ich glaube, das ist der einzige Weg, was jetzt Champions League angeht, konkurrenzfähiger zu werden.
An Qualität nachlegen ist eigentlich ein gutes Stichwort, ob wir das auch auf der Trainerbank tun müssen und wie wir die aktuelle Lage des Vereins einschätzen. Eure Fragen und Kommentare, die widmen wir uns nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Also, weiter geht's in Episode 20 vom German Gunners Podcast. Ja, wo stehen wir im März 2016? Der FC Arsenal raus aus dem FA Cup, aus der Champions League raus und den Titelkampf können wir uns angesichts von 11 Punkten Rückstand derzeit, allerdings auch bei einem Spiel weniger, sicherlich auch irgendwie abschminken. Das sah zu Beginn des Jahres noch ganz anders aus. Die Kritik der Fans wird lauter, die Kritik der Journalisten auf der Insel wird lauter, die zunehmend auch die Position und das Standing von Arsène Wenger hinterfragen. Zunehmend gerät auch das Arsenal Board und die Anteilseigner in den Fokus der Diskussion. Was machen? Wenger behalten, Wenger am Ende der Saison gehen lassen, eventuell einen neuen Trainer holen, generell die Struktur des Vereins umwerfen, müssen mehr neue Spieler geholt werden, mehr internationale Stars, können wir unsere derzeitigen Stars Özil und Alexis überhaupt halten? Viele Fragen, also die derzeit die Arsenal-Fans umtreiben. Puzzeln wir uns da mal ein wenig durch. Ganz allgemein vielleicht erstmal, Christian, wie schätzt du die aktuelle Lage des Vereins ein und wie ordnest du auch die jetzt zunehmende Kritik der Arsenal-Fans gegenüber Wenger, aber auch generell gegenüber der Vereinsführung ein?
Ja, die Kritik ist, denke ich mal, völlig berechtigt. Man befindet sich beim Verein an einem Scheideweg. Ich glaube, das ist jetzt eine ganz wichtige Phase zur Bestimmung der kommenden Jahre. Wo geht die Reise hin? In welche Richtung entwickelt man sich fußballerisch und auch von der Aufstellung im Verein her? Die Personalie 1 ist natürlich ganz klar der Trainer. Das ist eine Entwicklung, die in den letzten Spielen ja sich sehr verdichtet hat. Insbesondere nach dem Watford-Spiel, da war schon eine Menge Brass dabei und ich glaube auch, dass die Zeit vielleicht an der Stelle für Wenger gekommen sein könnte, dass wirklich zu überlegen ist, ob er den Posten räumt. Das Problem an der ganzen Sache ist natürlich die Frage, wie folge ich nach, wie gestalte ich das aus? Und das hängt im Endeffekt nachher mit dem zweiten großen Punkt zusammen, der, glaube ich, noch viel stärker im Fokus der Fans ist, und das ist eben die Eigentümerschaft mit Stan Kroenke, die einfach suboptimal ist, um es mal höflich zu formulieren, insbesondere auch nach den Äußerungen von Kroenke in den letzten Wochen, die in die Richtung gingen, sinngemäß um Trophäen oder ähnliches geht es nicht, es ist ein reines Investment. Das kann ich vielleicht denken, aber das kann ich nicht sagen. Und
Wobei das natürlich auch viel zu kurz gedacht ist, weil durch den Erfolg kommt ja auch wieder viel mehr Geld rein. Also ich meine, wenn du jetzt im Achtelfinale der Champions League ausscheidest, kriegst du ja viel, viel weniger Geld, als wenn du vielleicht mal bis ins Viertelfinale oder ins Halbfinale kommst. Also das ist natürlich auch völlig kurzsichtig gedacht und auch nicht zu Ende gedacht. Also ganz schlimm eigentlich.
natürlich, es ist wirklich sehr, ja, sehr komisch auch vom Ansatz her. Also es ist fast schon unamerikanisch, hätte ich fast schon gesagt. Also eigentlich zählt ja dort immer nur der erste Platz und der zweite ist der erste Verlierer. Von daher eigentlich eine komische Herangehensweise von Kroenke. Aber das Problem liegt ja insofern dann noch tiefer, indem die Frage Wenger ja, nein, weiter oder raus, dadurch bestimmt wird, dass das Board, insbesondere dann mit Kroenke, gar keine Veranlassung hat, irgendetwas großartig dort zu ändern. Wenger behält die Kohle im Verein, gibt sie im Prinzip nicht wirklich aus. Es läuft alles so ganz gut und irgendwie hat man nicht das Gefühl, und dass in gewisser Weise ein Druck auch ausgeübt wird, Richtung Wenger verändernde Maßnahmen einzuleiten, mit beispielsweise Spielerverkäufen oder Ähnlichem. Und die Frage, die auch gekommen ist an uns von Flexer90 auf Twitter, ob wir dem Board überhaupt zutrauen, Nachfolger von Wenger zu finden, wenn man jetzt mal voraussetzt, man möchte sich da an der Stelle trennen. Das ist eine Frage, die kann man sich wirklich berechtigterweise stellen. Also ist es überhaupt ja rein Fußball-sachverstandstechnisch jemand dort in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, die ja zu einem Trainer führt, der die nächsten Jahre gute Resultate und eine Entwicklung des Vereins oder herbeiführen kann? Und ist eben die Frage, will man das überhaupt? Hat man eigentlich diese Urgency quasi zu sagen, ich gehe das Thema an? Oder ist das ein Thema, was das Board eigentlich gar nicht so wirklich interessiert und mit dem man sich auch gar nicht beschäftigen will? Also das sind wirklich zwei Punkte, die ineinander greifen, die aber sehr viral geworden sind in den letzten Wochen und glaube ich auch nicht wirklich von alleine weggehen, auch wenn wir jetzt eine Siegesserie starten sollten. Und das Optimale noch irgendwie rausholen würden aus dem letzten Ligaverlauf, das wird nicht hinfortgehen. Und die Fans zu Recht zahlen eine Menge Kohle für die Spiele. Und wenn Kroenke die Fans natürlich als reine Geldgeber und Kunden betrachtet, dann muss er sich eben auch ja, die Reaktion seiner in Anführungsstrichen Kunden natürlich dann auch gefallen lassen.
Wenn das Produkt nicht mehr stimmt und nicht mehr erfolgreich ist. Im Endeffekt hast du eigentlich alles gesagt. Es ist, da gebe ich dir vollkommen recht, eine total verfahrene Situation, weil Punkt 1, Wenger von sich aus nicht zurücktreten wird. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wobei er ja immer wieder sagt, wenn er irgendwie das Gefühl hat, das klappt alles nicht mehr so richtig, dann ist er der Erste, der den Verein dann auch verlässt. Er hat aber auch immer wieder gesagt, im Gegensatz dazu, dass er jemand ist, der seinen Vertrag erfüllt. Er hat noch bis Ende der Saison 2016, 2017 Vertrag, also die nächste Saison auf alle Fälle noch. Er kann mir nicht vorstellen, dass er vorzeitig aus diesem Vertrag rausgeht, von selbst aus. Könnte es mir aber vorstellen, oder das Fußballgeschäft zeigt es ja, dass so ein Trainerwechsel in irgendeiner Form auch immer wieder forciert werden kann. Dazu müsste es aber jemand geben, der es forcieren kann. Und das kann das Board derzeit nicht und das kann, glaube ich, auch Stan Kroenke nicht. Deswegen denke ich, passiert da nichts, wenn in irgendeiner Form nicht extern irgendein Ereignis passiert oder irgendeine Entwicklung sich auftut, die so ein bisschen dieses Gefüge in irgendeiner Form dynamisch macht. Ansonsten wird da aus meiner Sicht nichts passieren. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Wenger und der Verein vor der Fankritik einknickt. Das Einzige, was ich mir, wo ich drüber nachdenken könnte, wäre, wenn jetzt die restlichen neun Spiele so desaströs verlaufen, dass Arsenal die Champions League verpasst, dass dann Wenger von sich aus sagt, okay, gut, offensichtlich klappt das nicht mehr und wird dann eben die Option ziehen, vorzeitig aus dem Vertrag rausgehen. Idealerweise, oder die Ideallösung, wenn es die überhaupt gibt, aus meiner Sicht ist, dass wir in die Champions League kommen, Wenger sagt, okay, gut, die Saison ist nicht ganz so gut verlaufen, ich spüre nicht mehr so das Vertrauen, ich merke auch, dass es Kritik im Umfeld des Vereins gibt, ich stehe als Trainer nicht mehr zur Verfügung, beziehungsweise stehe nur noch so lange zur Verfügung, bis wir einen idealen Nachfolger gefunden haben und ich beteilige mich an der Nachfolgersuche auch.
Ja, ich glaube, dass das auch die einzige Variante wäre, indem wir auf dem Fußball-Sachverstand-Niveau Nachfolger suchen könnten, weil sonst scheinen mir die Leute in der entscheidenden Position nicht in der Lage zu sein, einen entsprechenden Nachfolger zu finden. Wir hatten es auch mal online schon ja mal andiskutieren lassen, was Leute sich für verschiedenste Nachfolger vorstellen können, realistisch gesehen. Da fielen eine Menge Namen. Das begann bei Koeman von Southampton, endete bei Mourinho, das war natürlich der absolute Hammer. Viele auch mit Henri beispielsweise oder dem ehemaligen chilenischen Nationaltrainer. Sicherlich die Kombination ein bisschen aus der Alexis-Kombo geschuldet. Ja, es ist insgesamt eine schwere Frage, wie man die ganze Sache angeht. Ich glaube auch nicht, was du schon gesagt hast, dass Wenger selber den Schussstrich vorzeitig ziehen wird. Außer es kommt jetzt zu wirklich absolute unfassbaren Leistungen in den letzten Spielen. Man muss aber sagen, auch wenn er es nicht tut und man bei der Kombination bleibt, heißt es nicht, dass wir nicht was ändern müssen. Auch wenn er dann vielleicht erst eine Spielzeit danach das Amt da abgibt. Wir müssen sofort handeln. Wir müssen gucken, dass wir weiter attraktiv sind für Spieler wie Özil, Alexis. Für Spieler dieses Kalibers, die zu verpflichten. Es muss ja auf dem Spielermarkt erwünscht sein, zur Arsenal zu wechseln. Es muss einfach für Spieler attraktiv sein, nicht nur in die Premier League, sondern eben gerade zu Arsenal zu gehen. Und das ist einfach der Punkt. Und das sehe ich momentan nicht, dass wir auf diesem Niveau agieren mit diesen Zielen vor den Augen, sondern wir taumeln so von links nach rechts mit einer in gewisser Weise nicht vorhandenen Struktur und Leitfaden, der immer noch so ein bisschen dadurch gehalten worden ist, dass wir überall noch theoretisch die Chance hatten auf einen Titel. Nur dieses Element ist nun auch weggefallen, sodass man sich eigentlich dieser Realität jetzt stellen muss und sehr deutlich und vehement sieht, dass keine Struktur im Verein einfach momentan ist, weder auf dem Platz noch in der Leitung und Führung. Und sicherlich kann man sagen, das ist jammern auf hohem Niveau und andere Vereine hätten vielleicht gerne diese Probleme in der Saison, keine Frage, aber das ist ja ein sinnloses Argument. Wenn ich sage, ich bin Verein dieses Niveaus und dieses Kalibers, dann muss ich immer oben mitspielen, muss immer den Willen haben, sämtliche Titel holen zu können und zu wollen. Und das ist momentan einfach von der Ausgestaltung, in der wir uns da befinden, ein ganz, ganz schwaches Auftreten sämtlicher Beteiligter.
Jetzt hat ja vor allen Dingen der britische Boulevard teilweise auch so ein bisschen in Panikmache schon darauf hingewiesen, dass wenn der sportliche Erfolg weiter ausbleibt, dass es sehr schwierig sein wird, Spieler wie Alexis und Özil zu halten. Jetzt haben beide erstmal noch ausreichend Vertrag bei Arsenal. Aber wie schätzt du das ein? Also ich kann mir es ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass irgendeiner von beiden im Sommer den Verein verlassen wird, auch wenn es in irgendeiner Form vielleicht ein lukratives Angebot geben wird. Aber wäre nicht eigentlich der erste wirkliche Schritt, dass man die Verträge mit beiden vorzeitig verlängert, um dann auch nach außen ein Zeichen setzen zu können, seht her, wir sind bereit, in den Verein weiter zu investieren und sind eben, wie du auch angesprochen hast, attraktiv für Spieler von solchem Kaliber.
Das wäre sicherlich optimal. Die Frage ist nur, ob die Verlängerung, die vorzeitige Verlängerung realisierbar ist. Aber ich habe jetzt die aktuellen Vertragslaufzeiten gerade nicht im Kopf. Nur selbst wenn ein Angebot im Sommer kommt, wir können es nicht erlauben, diese Spiele abzugeben. Und da muss man dann einfach eine harte Schiene fahren. Da braucht man nicht der nette, liebe Club sein. Da sagt man einfach, nein, man verkauft nicht. Das haben andere Mannschaften von weit geringfügigerem Renommee, weiß nicht, Southampton und ähnliche auch gemacht. Das macht man einfach dann nicht. Sagt man, nee, sind unsere Spieler fertig, und dann können sie im Zweifel kurz beleidigt sein. Und dann sind sie nach zwei Instagram-Bildern sind sie dann wieder glücklich und dann ist gut. Also das ist meine Meinung dazu. Und von daher müssen wir einfach den anderen Weg gehen, das was du auch gerade gesagt hast. Wir müssen ja einfacher draufsatteln mit Spielern von diesem Niveau. Dann sind auch Spieler wie Özil und Alexis auch nicht unzufrieden an der Stelle. Wir müssen einfach Spieler des Niveaus draufsatteln. Und wenn das viel Geld kostet, dann kostet das viel Geld. Aber das Geld ist nun mal da. Und ja, es ist einfach der Weg, den man beschreiten muss und den Paradigmenwechsel, den man vielleicht mal jetzt auch angehen muss. Und ja, das ist einfach eine ganz entscheidende Phase in diesem Sommer, vielleicht entscheidender denn je.
Dann lass uns doch noch auf die Frage von Klaus eingehen, die wir via Mail bekommen hat. Frage ist es gar nicht, er will eine Einschätzung zur Leistung von Özil in den letzten Wochen von uns haben. Fang du doch kurz an und dann gebe ich meine Einschätzung danach ab.
Ja, ein bisschen allein gelassen, gute Herr Özil. Also es ist immer, man hat immer das Gefühl, Özil, der gibt und gibt und gibt, aber irgendwie kriegen sie es vorne nicht hin. Sicherlich ist er nicht immer in den letzten Spielen auch so optimal gewesen wie zum Anfang der Saison, keine Frage, aber es war auch in allen Spielen, in denen man im Endeffekt gesagt hat, es wäre vielleicht ein bisschen schwächer gewesen oder auch die Leistung der Mannschaft war insgesamt schwach, immer so gewesen, dass er mindestens eine Vorlage gegeben hat, wo man sagt, boah, die war Weltklasse, die muss man eigentlich machen. Und da bin ich immer der Meinung, dass man, mehr kann man einfach von dem Jungen auch nicht verlangen. Also er legt auf, er macht und tut und alles und es wird einfach nur nicht vergoldet und vollendet im Endeffekt. Und da kann er im Endeffekt ja auch nicht mehr zu beitragen. Das ist eigentlich meine Einschätzung dazu.
Ja, ich finde ihn auch jetzt nicht ganz so stark wie schon während der Saison, aber klar, seine Leistung hängt natürlich auch maßgeblich davon ab, ob er Abnehmer findet für seine Assists, die er potenziell machen könnte. Und das hat halt in den letzten Wochen überhaupt nicht funktioniert. Und dementsprechend, ja, sah man bei ihm auch so ein bisschen Frustration, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch mal. Generell würde ich es jetzt aber irgendwie nicht so sagen, dass er im Leistungstief ist und dass es bei ihm irgendwie an Engagement und Einsatz fehlt. Es ist so ein bisschen unvollendet derzeit, was aber vor allen Dingen auch nicht an ihm liegt, sondern eben an den Nasen vorne, die die Tore nicht machen. Aber ich denke, insgesamt kein Grund zur Sorge. Und wo wir vorhin eben noch über den Vertrag gesprochen haben, er soll ja angeblich ein Angebot vorliegen haben, zögert aber irgendwie mit der Unterschrift. Gut, müssen wir mal abwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wie sich das Ganze weiterentwickelt, ist dahingehend, dass wir am Samstag schon wieder in der Premier League spielen. 13:45 beim FC Everton ist natürlich völlig unglücklich, dass wir bereits nach dem Mittwochabendspiel wieder Samstagmittag ran müssen. Wenn man sieht, dass dann Mannschaften wie Newcastle gegen Sunderland am Sonntag völlig unbegreiflich um 14:30 spielen, ist es natürlich ein bisschen blöd und da tut die Liga dann auch wieder, ja, vielleicht nicht alles dafür, die englischen Europapokalteilnehmer ein wenig zu schützen, aber BT Sport hat sich in Großbritannien das Spiel eben nun mal rausgesucht und die haben den 13:45 Uhr TV-Slot. Dementsprechend spielen wir am Samstagmittag also bereits und das heißt, zurück in die Erfolgsspur gelangen. Wir sind ja von der Meisterschaft weit entfernt, haben wir gesagt. 6 Punkte hinter den Spurs bei einem Spiel weniger, also es ist jetzt nicht so, dass das völlig unerreicht ist, aber wir müssen wahrscheinlich eher nach hinten gucken. Man City liegt ein Punkt hinter uns, West Ham weitere 2. Wir müssen noch zu West Ham im April und da könnten die also nach Punkten gleichziehen mit uns. Deswegen sind wir ja, gut dran gelegen, diesen dritten Platz so gut es geht zu verteidigen. Das dürfte also dann noch, das haben wir vorhin schon kurz gesagt, das ja, Minimalziel für diese weitere Saison noch sein, oder Christian?
Ja, ich denke, es kann das einzige Ziel eigentlich nur sein, Platz 3 zu halten, mit den Aussichten, die jetzt in der Tabelle sich derzeit dann bieten, insbesondere mit den Vereinen, die noch von hinten drücken. Ja, und das ist, ich gebe dir recht, das ist unglücklich mit der Terminierung, mit dem Everton-Spiel. Das ist meiner Meinung nach auch unverständlich, was da die Premier League mit der Terminierung veranstaltet. Aber nichtsdestotrotz müssen wir einfach mal wieder ein Statement setzen. Wir müssen einfach mal wieder ein Spiel gewinnen. Es muss von mir aus nicht überzeugend sein, solange wir die 3 Punkte holen. Das ist natürlich alles ein bisschen unglücklich. Everton hat in der Zeit seit dem letzten Spiel haben wir 2 Spiele gehabt und sie keins und ja, die volle Regeneration nutzen können. Lukaku vorne wird unfassbar schwer zu verteidigen sein. Da hoffe ich, dass wir da vielleicht wieder mit Mertesacker und Koscielny auflaufen. Und ja, es ist ein harter Gang in Goodison Park am Samstagvormittag und es kommt sehr unglücklich zu der Lage, in der wir auch gerade sind. Und ja, man kann eigentlich nur alle 3 Finger kreuzen und hoffen, dass es irgendwie gut geht.
Ja, wir haben keine so gute Bilanz und Erinnerung an den Goodison Park. Letzter Sieg in der Saison 2011-2012. Das ist also schon etwas zurück. Ja, Everton hat mir das FA Cup Spiel gegen Chelsea, habe ich gesehen, eigentlich ganz gut gefallen. Man hat die Stärken gesehen. Gutes Umschaltspiel, schnelle Konter, Pässe in die Spitze zu Lukaku. Der ist halt echt eine Bestie da vorne, im positiven Sinne. Da wird also auf die Defensive einiges an Arbeit zukommen. Aber bei all der Gefahr von Everton, man muss auch sagen, sie liegen mit 38 Punkten eben nur im grauen Mittelfeld der Tabelle. Haben allerdings auch erst 28 Spiele absolviert, spielen jetzt aber für ihre Verhältnisse jetzt nicht die Saison, die man auch von den Toffees schon mal gewohnt war, dass sie eben um die Plätze 4 bis 7 oder so mitspielen können. 3 Siege und 3 Niederlagen haben sie aus den letzten 6 Spielen. Siege unter anderem gegen Newcastle und Aston Villa. Das ist also jetzt nicht so das Überraschendste, wenn man gegen den letzten und vorletzten gewinnt, aber eben noch auswärts bei Stoke gewonnen. Von daher Everton so ein bisschen die Wundertüte. Wie schätzt du die Mannschaft generell ein?
Ja, definitiv überraschend, dass sie nicht das Potenzial abrufen konnten, was man von ihnen gewohnt ist. Da gebe ich dir recht. Andererseits ist das in der Liga, in dem Verlauf der bisherigen Spielzeit auch nicht wirklich was wert. Immer wenn es gegen Arsenal geht, haben wir damals beim Spiel von Southampton gesehen, auf einmal hauen sie einen raus, danach verlieren sie wieder 10 Spiele hintereinander. Also es ist alles ein bisschen komisch, wenn man sich solche Statistiken oder Leistungsspektren anguckt, wenn es dann im Endeffekt daran geht, dass wir dort auflaufen oder gegen den Gegner auflaufen. Scheint das alles irgendwie nicht mehr ganz von Bedeutung zu sein. Von daher gehe ich davon aus, dass Everton uns eine Menge abverlangen wird. Gareth Barry ist gesperrt aufgrund der gelb-roten Karte aus dem Spiel gegen Chelsea. Aber ja, gegen Chelsea haben sie gezeigt, dass sie sich durchbeißen können, dass sie mit viel Druck nach vorne und schnell im Umschaltspiel da einiges erreichen können. Und derzeit weiß man nicht so richtig, was man denken oder hoffen soll, wenn Arsenal den Anstoß macht und was dabei rauskommen wird. Also das ist etwas, das kann man nicht so wirklich greifen derzeit.
Nee, stimmt. Personelle Lage bei uns im Vergleich zum Champions-League-Kader wird Flamini sicherlich draußen sein und die Verletzten auch alle nicht zurückkommen. Deswegen könnte mal gucken, wer da noch auf die Bank mitkommt. Ansonsten haben wir vorhin schon drüber diskutiert, dass ein wenig Rotation sicherlich möglich ist. Ich gebe mal wieder meinen Aufstellungstipp ab. Ich glaube, dass Mertesacker zurückkehrt in die Innenverteidigung neben Koscielny. Ich könnte mir eventuell auch vorstellen, dass Gibbs links spielt, weil Monreal ja auch ein bisschen angeschlagen war. Coquelin neben Elneny und dann glaube ich, dass Giroud vorne spielt, Özil zentral, Alexis links, Kempel rechts.
Ja, könnte sein. Ich hoffe auch, dass wir Koscielny mehr das Acker-Kombi spielen. Am besten fände ich es, wenn wir Welbeck weiter vorne drin hätten. Die Frage ist nur, ob das
jetzt fitnessmäßig geht.
Ja, das denke ich auch. Das ist die einzige Frage. Weil leistungstechnisch stellt sich die Frage ansonsten nicht. Und ja, Hauptsache Welbeck nicht in der Mannschaft. Ja, da müsste man gucken. Iwobi würde ich persönlich bringen, aber es wäre mein Geschmäckle, weil der Junge hat Biss, der will es wissen und warum man sowas nicht auch im Goodison Park zeigen können, wenn er es im U-Camp gemacht hat.
Ja, auf alle Fälle. Dann lass uns doch noch ganz kurz den Spieltag 31 durchgehen. Wie gesagt, wir eröffnen Everton gegen Arsenal 13.45 Uhr, dann Samstag Nachmittag um 16 Uhr unter anderem Chelsea West Ham. Da könnte Chelsea uns ja eigentlich mal einen Gefallen tun.
Ja, möglich ist das.
Dann Crystal Palace gegen Leicester. Kein so leichtes Auswärtsspiel für den Tabellenführer. Watford gegen Stoke, West Brom gegen Norwich und Swansea gegen Aston Villa am Samstagabend. Der Sonntag ist durchaus schmackhaft mit dem Tyne and Wear Derby. Newcastle gegen Sunderland, absoluter Abstiegskracher mit Newcastle auf Platz 19 und 24 Punkten und Sunderland auf 17 mit 25 Punkten. Heimpremiere von Rafa Benitez und dann auch noch Derby im Nordosten. Allerdings zeigt Sky Southampton gegen Liverpool, Christian.
Anstatt City gegen United?
Nee, anstatt Newcastle gegen Sunderland. Das Spiel, was jetzt wirklich, also Abstiegskracher und eben Derby im Nordosten und ja auch traditionsreiches Derby, das um 14:30 stattfindet, aber stattdessen gibt es Southampton gegen Liverpool.
Ja, das ist ja nicht verwunderlich. Also muss man nichts mehr zu sagen. Es ist eigentlich lächerlich. Aber gut, wie gesagt, City gegen United spielen dann auch noch.
Genau, das ist um 17 Uhr.
Die Spurs gegen Bournemouth.
Genau, wir haben ja auch ganz viele Fragen bekommen zur Situation der Premier League-Übertragung in der nächsten Saison, wie das alles eigentlich stattfinden soll. Vielleicht können wir da in einem der nächsten Podcasts nochmal ausführlicher drüber sprechen, wenn es ein paar mehr Infos dazu gibt, weil offensichtlich gibt es unter den Arsenal-Fans und den Premier League-Fans ein Bedürfnis nach Informationen. Aber das werden wir sicherlich dann auch vielleicht im Sommer nachholen und euch da auf den aktuellen Stand lassen, Stand bringen.
So, ja, kurze. Definitiv, dass wir das nochmal dann, wenn es gesichert ist von den Kanälen, dass wir dann einfach mal ein Update geben, wie, wann und wo man das beziehen kann, damit jeder auch nicht in die Lage kommt, ein Arsenal-Spiel zu verpassen.
Genau, vielleicht holen wir uns auch den passenden Gast dazu, der uns das alles nochmal erklären kann. So, kurze Pause nochmal und dann gibt es gleich den Rausschmeißer. So, dann wäre das Ende von Episode 20 eigentlich auch erreicht. Christian, du hast es geschafft, trotz Erkältung. Geht es dir noch gut?
Ja, es geht mir noch einigermaßen gut. Wenn es nicht die ganzen Sorgen um Arsenal wären, wäre es halt so schlimm.
Genau, du musst dich jetzt dann noch schonen, damit du Samstag um 13.45 Uhr auch wieder so fit bist, dass du mit klarem Kopf das Spiel analysieren kannst und die entsprechenden Vorschauen und auch Rückblicke in deinem Blog natürlich adäquat schreiben kannst. Nicht, dass das in einem Fieberwahn oder im Erkältungsbad dann untergeht.
Ja, und vielleicht wäre das je nach Spielverlauf die bessere Variante. Warten wir es mal ab. Gucken wir mal, was daraus wird.
Gut, dann zum Ende wie immer der obligatorische Hinweis noch auf die Kontaktwege, wie ihr uns kontaktieren könnt mit Kritik, Lob, Anregungen, Kommentare, zu all dem, was unseren Podcast betrifft, aber natürlich auch zu All Things Arsenal. Eine E-Mail könnt ihr schreiben an germangunners@googlemail.com. Wir sind auf Twitter zu finden unter @germangunners, das ist Christian. Ich bin zu finden unter @medispolis. Ihr könnt den Hashtag GGPodcast benutzen, das wäre einfacher, um in einem Archiv zu wühlen, aber in der Regel kriegen wir eigentlich die meisten Tweets auch so mit. Auf Facebook zu finden, www.facebook.com/germangunner, und Christians Blog ist zu erreichen unter germangunners.com, und da wird es natürlich am Samstagmorgen auch wieder eine ausführliche Vorschau auf das Spiel geben und je nach Verlauf des Spiels, je nach Enttäuschung und Freude und nach Krankheitsstand auch einen Rückblick, Samstag oder Sonntag. Wahrscheinlich eher Sonntag, oder?
Ja, ich gehe mal von Sonntag aus, je nach Spielverlauf. Das muss man mal gucken. Ja, ich denke mal, ich werd die Zeit morgen unter der Bettdecke gut nutzen können, die Vorschau zu schreiben. Ich hoffe mal, dass das Ganze dann mit einem leicht besseren Stand dann auch vollzogen werden kann.
Siehst du, es ist eigentlich viel besser als mein Freitag, weil mein Freitag beginnt mit Weckerklingeln um 6.30 Uhr und dann muss ich noch etliche Sachen im Büro abarbeiten. Von daher, es könnte viel, viel schlimmer sein eigentlich, als unter der Bettdecke den Freitag zu verbringen.
Definitiv, definitiv. Man muss das Positive hervorkehren. Das ist ein gutes Thema für Arsenal und für die derzeitige Verfassung hier, körperlich.
Genau, also, das heißt, Episode 20 geht hiermit dann zu Ende. Samstag 13:45 beim FC Everton. Ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Gucken und ja, wollen wir mal hoffen, dass Christian den Beitrag erst Sonntag schreiben muss und nicht aus vollstem Frust und Enttäuschung bereits direkt Samstagnachmittag nach dem Spiel. Von dieser Stelle alles Gute und wir hören uns sicherlich demnächst wieder und nächster Podcast-Termin gehen wir natürlich wieder über Blog, Twitter und Facebook bekannt. Von daher macht's euch gut, eine schöne Zeit, bis dann.
Bis dann, ciao.